Wer nichts weiß, muss alles essen, der Podcast von Landschaft Leben. Mein Name ist Maria Fanninger und heute bei mir ist Fritz Messner. Fritz, du bist Künstler, Musiker, Kabarettist, Autor und ich freue mich voll, dass du heute bei mir da bist. Ich bin ja selber eine zugeheiratete Lungauerin und darum freue ich mich, dass ich heute einen waschechten Lungauer da habe.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch, Nutz, wenn wir Lungauer sagen.
Was, wie sagst
du? Nutz.
Was ist Nutz?
Nutz heißt sehr.
Ah, schau, jetzt bin ich doch schon eine Zeit im Lungau.
Ja, und das ist schon das ist
ein Insider.
Ein Insider-Wort.
Ja, voll schön, dass du da bist. Zu deiner Person noch, also du bist der Frontman quasi von den Querschlägern, also du hast auch die Lieder dazu schreiben. Mhm. Also war es jetzt nicht ganz allein oder hast du schon?
Ja, also 98% schreibe ich zumindest die Grundgerüste, Text und Akkordeon, Melodien und arrangieren tun wir es da miteinander.
Ja. Hast über 13 Alben bis jetzt ausgegeben, eigentlich gibt es seit 20 Jahren und habe ich gelesen, 800 Konzerte habt ihr schon gegeben, also sehr.
Ja, also ganz genau gibt es uns seit 1990 und seit 1997 in der Besetzung jetzt.
Und ich singt sie im Dialekt, also das ist
ja das ist
sehr besonders.
Hauptvoraussetzung und zwar relativ unverfälschten Lungauer Dialekt.
Sehr, sehr gut. Also man muss es ein bisschen übersetzen lassen, wo man nicht ganz von da ist.
Ja, bei den CDs sind immer Wörterbücher dabei.
Das empfiehlt sich dann wahrscheinlich auch ein bisschen dazu zu lesen, aber echt starke Texte. Wir werden dann am Ende noch ein Liedl von dir hören, also da freue ich mich auch schon sehr drauf. Du hast aber nicht nur jetzt, also bist nicht nur Musiker, sondern immer vermixt das auch ein bisschen in Kabarets, also wo Musik natürlich auch eine Rolle spielt, aber machst auch Kabarets seit 2006.
Mhm. Das hat sich alles so ergeben. Ich habe nie was angestrebt, aber es ist mir irgendwie alles zugeflogen und ich bin mit allen Sachen glücklich, die ich machen darf vor Publikum, wann ich es machen darf.
Ja, da kommen wir auch noch drauf, drauf zu reden. Warum ich jetzt auf die überhaupt gekommen bin, war, dass ich vor ein paar Wochen wieder mal eine Kolumne in der Salzburger Nachrichten von dir gelesen habe, die, was du seit 2011, glaube ich, auch machst, wöchentlich, sind immer voll spannend, auch ein bisschen gesellschaftskritisch, du gehst immer auf ganz viele verschiedene Themen ein und da war ein Thema, was natürlich voll in unsere Kerbe geschlagen hat, nämlich da ist es um das gegangen, um einen freien Gemüsemarkt. Was war da dein Ansinnen, dass du zu dem mal Stellung genommen hast?
Na, diese Corona-Geschichte, was wir zurzeit haben, ist ja teilweise ein bisschen ein Vergrößerungsglasl, wo manche Bereiche, einfach wo man sonst gar nicht so genau hinschaut, auf einmal offengelegt werden. Zum Beispiel das mit den Erntehelfern, die nicht kommen, haben dürft und dann, was das alles für Konsequenzen hat. Und dann habe ich halt, ich bin ja kein Experte nicht, für Lebensmittel oder ich bin auch kein Bauer nicht, aber ich probiere halt mich zu informieren und ein bisschen drüber nachzudenken und dass halt wir schon ein bisschen ein fast perverses System haben, dass wir einfach billigst Arbeiter brauchen, damit wir billige Lebensmittel auf den Markt bringen, die teilweise oft gar nicht so eine gute Qualität haben, aber Hauptsache billig. Es ist ja jetzt beim Fleisch das Gleiche. Wenn man sieht, unter welcher Um- und Zustände zum Beispiel in die großen Schlachthöfe gearbeitet wird, hier auch in Deutschland, wo da ganze Belegschaften ausgefallen sind aus Rumänien, wie viel die Stundenlohn kriegen und so weiter. Ja, und ich denke mal, das Fazit war dann, müssen die Lebensmittel unbedingt billig sein. Und ich finde das überhaupt nicht. Ich finde das überhaupt nicht. Weil wenn ich eine Qualität haben will, und es ist ja das, was ich in mich hinein praktisch stopfen, was ich einfach zu mir nehme. Ja, das ist richtig. Und das ist ganz witzig, dass man da so schauen, dass das so billig sein muss. Ich sitze oft, wenn ich Service habe bei meinem Autohändler und als Kabarettist oder als Liederschreiber hat man immer Radar offen und höre so Gespräche mit, so Verkaufsgespräche oft und da ist so, dass da innerhalb von einer Viertelstunde irgendein bei seinem Superauto irgendwelche Zusatz Schmankerl und Funktionen eingeredet werden um einen Preis, wo ein ganzes Jahr gute statt billige Lebensmittel essen könnt. Mhm. Aber das ist anscheinend bei den meisten Leuten nicht die Frage, weil ja, mit den Lebensmitteln, was man selber isst, kann man nicht renommieren wahrscheinlich. Oder ich weiß es nicht,
was vermutlich sonst ist. Ja, was,
und das war die Überlegung da, zu dieser Kolumne. Mhm. Dass der freie Markt halt teilweise einfach auch, sobald da ein paar Player im Spiel sind, die quasi Monopolisten sind, einfach nicht mehr funktioniert. Mhm. Und da müsste halt der Staat dann mit Regelungen eingreifen.
Ja, der freie Markt, das ist immer so eine Frage, wie frei ist der? Ich denke mir immer, wenn, sobald man irgendwie noch Subventionen in irgendeine Richtung gibt oder so irgendwas, oder wenn über Lebensmittel spekuliert wird, da denke ich mir immer, wie frei ist der Markt? Natürlich ist er dann eigentlich frei, aber im Grunde ist genau die Unfreiheit, kommt mir immer vor, die was dann der Markt eigentlich mit sich bringt. Ja.
Er ist nominell frei.
Ja.
Das ist so der freie Markt, das Heilmittel der letzten 30 Jahre. Mittlerweile bei Corona wieder die Lupe, merkt man, ja, nichts Heilmittel, sondern die Ursache für viele Krankheiten.
Ja, das ist schon. Kann es zum Denken anregen, auf jeden Fall. Beim Essen, glaube ich, ist es auch so, dass wir, das ist sowas Geheimes auch oft, weil man ja nicht wirklich, wenn man sich was heimnimmt, kocht, man sieht dann nicht drauf, was das jetzt für Produkt war oder welche Marken oder man sieht da die Standards nicht, die was dahinter gelegen sind, wo es dann am Teller liegt meistens. Also man bereitet es zu und auf einmal wird es anonym oder ist vorher schon vielleicht anonym. Und da weiß man eigentlich gar nicht, was richtig am Teller ist. Und ich denke mir, dass das halt dann schon der Grund ist, warum man dann beim Auto zum Beispiel, wo man sagt, das oder irgendein Prestigeobjekt sie kauft, dass man mit dem mehr nach außen gehen kann. Das wäre voll schön. Also das ist auch der Grund, warum es Landschaft Leben gibt, dass wir es auch schaffen, dass man die Sicht da ein bisschen verändert, dass man diesen Wert des Lebensmittels wieder mehr im Fokus hat und dann auch von sich selber sogar, also dass man nicht nur mit Dingen, die was nach außen sichtbar sind, quasi angibt, sondern dass man mit denen Dinge, mit denen man sich eigentlich die Energie gibt, dass das eigentlich die Dinge waren, die was hochwertig und gut sind, sondern die was vielleicht auch, es geht gar nicht immer um die Qualität vielleicht sogar vom Produkt, sondern auch um das, finde ich immer, was dahinter steckt, welche sozialen Standards dahinter stecken, finde ich immer ganz, ganz wichtig, weil ich finde es einfach ein Wahnsinn, wenn man natürlich weiß, dass da jetzt vielleicht Kinderarbeit, illegale oder einfach unterbezahlte Menschen oder ausgebeutet wird in der Produktion, das ist genauso Dramatik und da will man das Essen eigentlich dann genauso auch nicht zuführen, wie wenn es halt auf die Natur vielleicht nicht geschaut wird.
Das gehört nicht für mich zur Qualität dazu.
Genau,
dass auch die Produktionsbedingungen fair sind, alle Beteiligten gegenüber. Mhm.
Ja, das ist dann eh schon eine sehr weite Sicht auf Qualität. Meistens ist es bei den Menschen oft nur, wenn sie Stickerl sehen, dass sie halt dieselbe Verwendbarkeit haben oder dass es ihm gleich gut schmeckt oder ihnen die gleichen Inhaltsstoffe gibt. Aber wenn man das natürlich so sieht, ist ein schöner Gedanke, den lasse ich jetzt einmal so groß sein. Fritz, du hast ja vorher lässige Lierl geschrieben über Kartoffeln, also eigentlich Erchtling, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Mhm. Ich hoffe, das ist richtig turniert. was heißt Erchtling eigentlich? Also im Lungau nennt man die Kartoffel Erchtling.
Ja.
Und ja, was ist ein Erchtling? Also warum heißt der so?
Ja, Erchtling, es ist gar nicht so leicht, den richtig auszusprechen. Oder ja, also Erchtling ist eigentlich das Lungauer Dialektwort für Erdling.
Mhm.
Also wer der ist, einfach in der Ehren rein, das ist der Erdling.
Also die Ehren eingelegt quasi.
Genau, ja.
Ja.
Und ich finde es auch schön, weil Erdling, das hat also irgendwas so, mit dem Planeten fast zu tun, den kann man so sehen, oder mit der Erde natürlich, wo er wächst und so weiter und so fort. Und ich mag das Wort gern. Und Erdling, das ist das alte Lungauer Wort dafür. Mittlerweile sagen aber eher alle Erchtling.
Das bin, glaube ich, jetzt auch gerade gewesen.
Ja, aber das ist ja nicht, das ist eh kein Wettbewerb, wer Originaldialekt reden kann, sondern das ist so passiert. Der Erchtling ist für den Lungau eine typische Frucht. Wir sind über 1000 Meter, haben gute Bedingungen, haben eine ziemlich lange Reifezeit, weil wir eben so hoch oben sind und das Klima entsprechend ist. Deshalb, um was länger wächst, wird ja auch besser. Und deshalb haben wir ziemlich gute Erchtlinge. Und dann war vor 20 Jahren oder so, war ja diese Genussregionen. Da war für den Lungern natürlich der Eichling eigentlich das logische Produkt, die logische Frucht. Dann, das ist aber über Marketing gelaufen. Und dann sind ein paar Marketingleute gekommen und gesagt, nein, das geht nicht, der kann nicht Eichling heißen, weil das Ch und Ä und so weiter, das kann man nicht gescheit vermarkten. Und jetzt haben die den Fantasiebegriff Eichling erfunden. Und weil das natürlich über die Genussregionen, die Werbung flächendeckend gelaufen ist, kennen jetzt die meisten, auch schon Lungauer, aber so vor allem die außerhalb des unter Lungauer Eichling. Und so soll es halt sein. Spruch verändert sich. Ja, wirtschaftliche Gegebenheiten setzen Standards und jetzt ist halt der Eichling. Aber wir alte Lungauer sagen halt aber nur Eichling. Eichling.
Und grundsätzlich ja auch Erdäpfel, natürlich kann man sehen. Und Kartoffel. Weißt du, warum die Kartoffel Kartoffel heißt?
Ja, es ist ganz witzig, weil also ursprünglich kommt es aus dem Spanischen, aber wie das dann zu uns gekommen ist, vor 300 Jahren oder vor allem den deutschen Sprachraum, haben bei den Eichlingen noch ein bisschen anders ausgeschaut wie heute. Sie waren noch nicht so glatt gezüchtet und gleichmäßig, sondern waren natürlich noch viel unregelmäßiger, teilweise auch kleiner. Und deshalb haben Leute gesagt, die schauen aus wie Trüffel. Und haben dann, irgendwann hat sich der Begriff Tartuffel entwickelt und das ist dann weiterentwickelt worden zu Kartoffel. Und die Franzosen sagen ja Pomme de terre, also Apfel der Erde, und das ist halt bei uns dann der Erdapfel geworden. Mhm. Und im Dialekt gibt es ja ganz viele verschiedene, die Erdbirnen und die Grundbirnen in Oberösterreich, durch die Monarchie sogar Krumbier kannst du in Slowenien, Serbien und Kroatien haben und in Bosnien. Und dann gibt es noch die Töften und die Schocken und Mäusle in Schwaben und so. Und im Lungau halt die Eichtling.
Mhm. Und besungen hast du dann die Eichtling, warum so gern? Oder was hat dich dazu bewegt?
Ja, für mich war einfach die ganze Idee, wenn wir im Lungauer Dialekt singen. Und ich habe vorher lang Englisch gesungen, habe das einmal studiert gehabt und bin dann draufgekommen, je mehr dass ich ein Kind habe, dass das eigentlich keine Sprache ist, wo ich wirklich verdichten kann. Und jetzt habe ich aber was anderes gesagt. Dann habe ich den Roland Neuwirt gehört, der hat gesagt, ja, früher haben wir immer gesungen, I was born in Alabama. Aber es stimmt halt nicht. Und das war mein Anlass, dass ich sage, okay, ich bin ein Lungauer, bin aber aufgewachsen mit Musik aus der ganzen Welt, aber mit dem Dialekt, dem alten Dialekt, Lungarisch meiner Großeltern, da mache ich was draus. Mhm. Und dann habe ich natürlich auch historische Figuren oder einfach Sachen genommen, die typisch sind für Lungau. Ein Zauberer Jockel zum Beispiel. Und natürlich auch die Eichtling als Symbol für den Lungau praktisch.
Ja. Du hast ja nachher zum Beispiel ein Liedl, Evita und Rosita heißt das. Das sind zwei Erdäpfelkulturen, also zwei Eichtlingkulturen, die jetzt gar nicht mehr so verbreitet sind, weil augenblicklich ist es ja eigentlich so, dass wir uns in eine Richtung bewegen, dass wir nur mehr ganz wenig verschiedene Sorten eigentlich im Lebensmitteleinzelhandel erhalten und auch einfach konsumieren. Also das wird immer noch weniger. Es gibt da ja man entscheidet eigentlich beim Erdäpfel sehr oft über das, was mache ich draus natürlich, was sehr Sinn macht. Oder gibt es die Festkochenden, die Mehligen und dazwischen gibt es jetzt die vorwiegend Festkochenden. Und wie es halt überall ist, tendieren wir zum Durchschnitt und greifen auch immer mehr zu vorwiegend Festkochende, also wo man dann alles draus machen kann oder nichts. Mhm. Es ist halt, oder eigentlich alles.
Alles aber nichts gescheit.
Alles aber nichts so, dass das wirklich nur ein geschmacklicher Hochgenuss war, weil es ist halt einfach auch so, dass ein mehliger für Kartoffelpüree natürlich besser schmeckt, wie speckiger oder festkochender, wie man sagt, was halt bei einem Erdäpfelsalat zum Beispiel voll gut ist. Und wenn du natürlich was dazwischen nimmst, dann ist halt nicht das und das und dann muss man natürlich geschmacklich ein bisschen Einbußen durchmachen beim Gericht. Was ist dein Lieblingskartoffel oder warum hast du die Evita und die Rosita so besungen?
Die habe ich deshalb besungen, das war im Lungauer Saatverein, waren das zwei Sorten, die noch angebaut worden sind. Und ich habe einfach ein Liebeslied geschrieben, weil die meisten Kartoffelsorten Frauennamen haben. Desiree und Tita und Evita und so weiter. Und das war einfach der Gag dann. Und ja, zu dem, was du noch gesagt hast, das ist ja das Schade, dass wir immer so end- und fast tot gezüchtete Superprodukte zum Schluss haben, die alles können oder alles können sollen, aber dann wirklich nicht mehr individuell sind. Es gibt ja so viele verschiedene Kartoffelsorten, Eichlingsorten. Die meisten Leute essen halt alle die gleichen drei, die wissen gar nicht mehr, wie andere schmecken. Und das ist halt, sie müssen möglichst eine dünne Schalen haben, sie müssen möglichst gleichförmig und gleich groß sein, alle. Und ja, das sind die Kriterien und möglichst, sie dürfen keine Augen haben und sie dürfen keine Verunstaltungen unter Anführungszeichen haben, so wie halt die Erdäpfel, die normal haben. Aber das Manko ist dann halt meistens der Geschmack.
Ja.
Und das ist einfach ganz schade.
Ja, also in Österreich essen wir eigentlich vorwiegend jetzt immer die festkochende Dita quasi. Mhm. Und dann haben wir vorwiegend festkochende die Tosca. Das ist jetzt so die, was eigentlich der Dita schon langsam den Rang streitig macht. Und die mehlige, die Agria zum Beispiel, die verliert auch immer mehr an Bedeutung. Jetzt gibt es eigentlich nur drei, vielleicht gibt es dann irgendwie nur mehr ein, zwei im Lebensmittelhandel. Geben dort zum Beispiel, das haben wir auch in unsere Videos aufgearbeitet, wie man die Kartoffel recherchiert und bei Landschaft leben, in Österreich 38 Speisekartoffeln quasi, die momentan angebaut werden oder kultiviert werden dürfen. Davon gibt es auch einen Bauern im Lungau, in Anthofer, in Hans Moser, der was die 38er wirklich kultiviert und wir haben die auch verkostet und es ist unglaublich, was für geschmacklicher Unterschied ist, natürlich auch was optischer Unterschied ist, von den Inhaltsstoffen natürlich genauso ein Unterschied und es gibt ja vom Fleisch her so lilafärbige, rosafarbene, es gibt mehr goldige oder eher weißliche. Und diese zum Beispiel nur die Optik, wo man recht viel jetzt einfach einmal am Teller machen kann. Mhm. Und die schmecken natürlich auch alle anders. Was ist denn dein Lieblingssort? Du kennst ja die.
Ja, der,
du hast sie da durchgehost.
Die Anthofer Leute sind meine Eichlingbauern. Unter anderem und ein paar andere Lungauer Bauern noch dazu. Aber ja, diese 38, das ist ja auch aus einer Vielfalt, die es gibt auf der Welt, sind die 38, was in Österreich zulassen sind. Und das gibt es natürlich auch wirtschaftliche Interessen, dass da nicht mehr oder wie und so weiter und so fort. Aber ja, meine Lieblingssorte, es gibt eine absolute Lieblingssorte, was ich habe.
Ich glaube, die wirst du jetzt nicht verraten. Passt jetzt gut auf.
Er kriegt aber ziemlich wenig Saatgut für die und deshalb sind die ziemlich kleber, wie wir im Lungau sagen, also knapp. Und liebe Anthofer Leute, wenn ich das jetzt gesagt habe, dann müsst ihr mir einen Sack gleich mal herrichten. Gell? Nächstes Jahr, nicht, dass ich da jetzt was sage und dann kriege ich selber keine mehr für meine Lieblingsächtling. Ich sage das ganz leise.
Psst, ich wiederhole es dann laut.
Andengold.
Andengold.
Ja.
Habe ich da richtig gehört. Ich kenne die. Ja. Die sind echt voll gut. Sind voll goldig innen.
Ja.
Und leicht zum Zubereiten, wie ich mache, wenn man zum Beispiel, wo man es zu einem Schweinsbraten oder sowas einfach nur einlegt, fragt jeder immer, was hast du für ihre Kartoffeln?
Ja.
Und ich sagst du dann auch nur ganz leise. Nein, meistens dürfen sie auch mitnehmen. Aber ja, das ist schon also ganz eine andere Art wieder von Kartoffel.
Mhm.
Gute Wahl.
Also wie ich den das erste Mal geschmeckt habe, das ist eine Kartoffel, der schmeckt ohne Butter schon wie mit Butter. Und also da ist mir alles auseinandergegangen, wie ich den das erste Mal geschmeckt habe.
Ah, voll fein.
Ja.
Ja. Was mir ganz gut taugt, sind bunte Erdäpfel. Also die muss einfach ein
buntes Fleisch. Burgundy mag ich zum Beispiel auch gern.
Ja?
Ja.
Wie bereitest du den zu?
Also es gibt eigentlich nichts Besseres als Eichling, Butter, Milch. Das ist der Standard. Also da, Butter ist einfach ein Geschmacksverstärker. Mhm. Und diese drei Sachen gehören einfach irgendwo zusammen. Und sonst natürlich auch, also Spargel im Frühjahr ist natürlich auch was. Oder so ein bisschen Eichling, Erdäpfelauflauf. Man kann ja alles draus machen fast.
Ja.
Püree.
Genau. Ja. Das ist eben mit Bunte auch zum Beispiel, finde ich voll super, Püree machen. Also du kriegst so rosarote, du kriegst so wirklich super gutes Püree und schaut auch einfach lieber aus, wenn es rosarot ist. Ganz ein kleiner Tipp, dass man das Fett dann erst kurz vorm Servieren rein tut, das ist ganz wichtig, weil sonst verliert es, wird zu so gräulich eigentlich und verliert dann Farbe. Genauso ist es auch bei den Violetten, wenn du da in Essig rein tust beim Salat, wo es im Salat auch voll gut ausschaut, wenn du den zu rein tust, quasi verlieren sie auch einfach an Farbe und dann wird halt alles so ein bisschen rosa und das ist nachher nicht so angenehm. Aber wenn man es kurz vorm Genießen rein tut, dann passt das voll gut. Kann man auch voll gute Wedges machen. Also das nehmen meine Kinder voll gern. Ja, also das ist auch einfach
Scheiberlgeschnitt. Das ist auch, ich bin einer, der es möglichst wenig verfremden will. Einfach Scheiberlgeschnitten, ein ins Backrohr, 230, kurz ein bisschen Olivenöl drauf,
Rosmarin,
ein bisschen Salz, Kreidlach, Gewürze, je nach Geschmack, zum Schluss und that's it.
Ja. So einfach eigentlich wenn du verschiedene Sorten natürlich jetzt auch genießt, dann ist es auch so, dass eine Kartoffel nicht fad wird, weil dann hast du einfach einmal, es ist ja jetzt mal komplett ein anderer Geschmack, wenn ich natürlich eine Sorte hernehme für alles, dann schmeckt natürlich alles sehr ähnlich.
Genau, das ist dann der Einheitsbrei und das Leben schöpft ja seine Qualität aus der Vielfalt. Also meine Nichten, wenn es da bunte Pommes frites gibt oder auch noch die haben einfach eine Gaudi damit. Ja.
Das ist eben bei Kindern, also ich finde das auch, meine Burschen, die stehen voll auf das. Also da brauche ich nicht viel, da brauche ich ja wirklich nur so mit der Schalen, haue ich ins Backrohr und dann habe ich ein gutes Essen. Einer taugt es mit Sauerrahm.
Genau, und das ist überhaupt auch die Schalen. Die hat ja einen ganz schlechten Ruf, obwohl da eigentlich sehr viel Nährstoffe und alles drin ist. Und die älteren Kartoffelsorten oder Eichlingsorten haben halt ein bisschen dickere Schalen. Wenn ich das mal ein bisschen gewohnt bin, also mich stören die nicht.
Ja, sicher, wie alles wahrscheinlich jetzt, was geschmacklich ist, einfach eine Gewohnheitsgeschichte. Ja. Wie lagerst du daheim deine Kartoffeln als Kartoffelkenner? Bist du jetzt geoutet?
Ich bin kein Kartoffelkenner, ich bin einfach ein Genießer, wie man sieht. Und ich habe das Glück, dass das alte Heisei von meinem Großonkel, das wir ein bisschen um- und ausgebaut haben, einen Erdenkeller hat.
Genau, das ist natürlich die beste.
Immer im Winter, wenn es minus 30 hat, kaum unter 7 Grad oben geht und das passt für die Eichling noch gut.
Und dann ist es natürlich auch dunkel und trocken.
Das
ist
klar.
So wie es also, das eigentlich lagern so ist. Ja. Das ist. Früher hat man die Eichling oder Kartoffeln immer auch angeliefert mit ein bisschen Ehren. Das war noch der natürliche Schutz. Das will man jetzt nicht mehr, jetzt will man es gewaschen natürlich haben. Ja. Sozusagen halten es natürlich jetzt auch nicht mehr so lange, wenn der Schutz quasi weg ist. Und was wir auch gemerkt haben, ist, dass Kartoffeln nach Brot im Gemüse quasi auch eins der meist weggeworfensten Lebensmittel ist. Also weil es einfach nachher, wenn es falsch gelagert werden, relativ schnell runzlig werden und nachher entsorgt man es natürlich im Biomüll und das ist total schade. Und
also ich habe ja eben für die Kolumne, wo wir zuerst geredet haben, ein bisschen recherchiert. Es wird in Österreich jeder Haushalt 475 Kilo, glaube ich, an Lebensmittelwert weggeschmissen.
Genau, 133 Kilo hast du in deinem
133, genau, die mit den 400...
521 Tonnen Lebensmittel. Tonnen
und so war das dann auf 133 Kilo pro Haushalt. Das musst du einmal vorstellen. 133 Kilo Lebensmittel, wenn du die irgendwo auf einen Tisch oder auf mehrere Tische stößt, was das alles ist. Und das, wie viel das ist. Und ich sehe ja oft, was die Leute wegschmeißen, das geht ja noch alles leicht.
Ja.
Aber es ist irgendwo ein Ablaufdatum oben und dann kriegen alle die Panik, die schauen nicht einmal mehr rein oder schmecken, ist das noch gut, sondern rums, weg. Das ist auch wieder der Grund, wenn es so billig ist, dann kommt sowas raus.
Genau, wenn man dann denkt, das ist, hat eh keinen Wert, aber normalerweise Mindesthaltbarkeitsdauer heißt mindestens haltbar bis. Das heißt nicht, es ist ab dem Moment tödlich, sondern man kann wirklich nur reinschauen und eigentlich schauen, passt das noch, kann ich das noch hernehmen.
Ja,
und
aber die Leute haben manchmal die Sensorik gar nicht mehr, dass sie irgendwo schmecken, was schmeckt wie, was schmeckt noch gut oder nimmer oder die Sinne werden echt schon rückgebildet.
Man traut sich vielleicht auch einfach nicht mehr, weil man nicht weiß, genau wie du sagst, also Sensorik, man weiß nicht, was ist, wie schmeckt das eigentlich, wenn was sauer ist, weil ich das auch nie mehr kriege oder sowas. Gell? Und von daher, seid mutig und probiert es immer wieder aus. Das ist sicher einfach entgegnet den Müllbergen quasi. Genauso wie eine richtige Lagerung. Also bei den Kartoffeln ist es halt auch so, wenn du die richtig lagerst, dann halten sie halt einfach. Und wenn du es aber in den Kühlschrank tust, wenn du natürlich ein Gemüsefacherl hast, das was jetzt nicht unter 4 Grad quasi geht, nachher halten sie auch dort. Ja. Aber wenn das unter 4 Grad ist, und das ist bei den meisten Kühlschränken so, nachher halt der Kartoffel sehr, sehr kurz nur. Dann wird er halt einfach gleich einmal schrumpelig und dann nimmst du ihn auch nicht mehr. Und da war einfach unser Tipp, dass man einfach seinem Verbrauch entsprechend einkauft und nicht, weiß ich nicht, 1-2 Kilo, wo man dann vielleicht nur ein paar braucht, dass man in kleineren Mengen kauft, weil es ist halt einfach, da sind wir wieder beim Preis, wenn du es natürlich so günstig kriegst, dass du da große Mengen einfach heimnimmst, also denkst, eh wurscht, weil die wenigen kosten gleich viel, wie wenn ich jetzt ein großes Backerl nehme, dann nehme ich ein großes, weil den Rest haue ich einfach weg, weil er eh nichts kostet.
Genau.
Und das ist der Rückschluss, den man eigentlich so, der was dann einem 521.000 Tonnen Lebensmittelmüll, wie du schreibst,
Und dann gibt es natürlich noch diese Pickerl mit 25%. Da will ich dann unbedingt die große Packung, weil 25% vom Doppelten ist ja doppelt so viel. Und dann haben die Leute halt die Sachen daheim und irgendwann landen sie halt im Biomüll. Und das ist einfach, ja, eigentlich ist es ein Verbrechen.
Ja, da sollte man schon Gedanken darüber machen, weil es einfach ein Lebensmittel soll was hochwertig sein. Und ich glaube, wenn wir ihm den Wert geben, wird vielleicht auch ein anderer Preis dahinter liegen, aber wir werden wahrscheinlich nachher auch anders damit umgehen. Und darum findet die das auch wie du. Deine Schlussfolgerung quasi ist ja auch, dass es eigentlich gar nicht so niedrig sein soll, der Preis, dass der einfach auch das einfach zu billig ist, weil da fällt uns das einfach so leicht, dass wir es nachher vielleicht zu dem machen, dass wir es weg haben.
Mir ist schon klar, dass es Menschen gibt in unserem Land, die auch bei Lebensmittel extrem auf den Preis schauen müssen. Das ist schon klar. Aber da müssen die Unterstützung dann woanders herkommen und nicht einfach, dass alle die billigsten Sachen kaufen müssen. Also das ist mir schon klar, weil natürlich, wenn man halbwegs gesettelt ist wirtschaftlich, dann tut man sich leichter, als wenn man Alleinerzieherin für 3 oder 2 Kinder irgendwo in der Stadt ist und schauen muss, was übrig bleibt am Monatsende. Mhm. Das ist schon klar. Aber da gehört die Unterstützung dann von woanders her und nicht einfach billigste Sachen.
Und schon aber auch die Sicht, glaube ich, auf das, dass man mit Convenience und so weiter, also mit Fertigprodukten, immer mehr Geld zahlt, wie wenn man...
Ja, das ist eine Seuche, auch in der Gastronomie. Ich kenne gute Köche, die sagen, sie kriegen Leute, die können nicht mehr kochen, weil sie teilweise einfach nur mehr gelernt haben, die Convenience-Sachen zuzubereiten.
Ja, deshalb setzen wir uns auch für die Herkunftskennzeichnung ein, in der Gastronomie genauso, weil wir einfach denken, dass das ganz, ganz wichtig war, dass wir wissen, wo unsere Lebensmittel herkommen. Und ich glaube, umso mehr du das machen musst, umso weniger kannst du Convenience vielleicht sogar verwenden, weil es dann nicht mehr so nachvollziehbar ist vielleicht.
Ich sage jetzt einmal ganz was Böses noch. Ein befreundeter Bauer hat mir gesagt, das war vor ein paar Wochen, wieder mit McDonald's aufsperren hat, der auf der Drive-In und so und Wahnsinn und dem mit einem Klumpert. Und der sagt, aber er ist einer für die Lieferanten, das war eigentlich ziemlich wichtig, weil die Gastronomie ist ziemlich ausgefallen und die kaufen fast nur österreichische Sachen. Ich bin jetzt kein Fan von McDonald's, aber
was das Rindfleisch betrifft und die Kartoffeln.
Rindfleisch und die Sachen. Was natürlich nicht alle Gastronomiebetriebe machen. Und da war schon eine Kennzeichnung, dass ich auf meiner Speisekarte, jetzt steht eh schon ein halbes Chemiebuch oben, aber was mir schon wichtig war, wenn einer österreichische Sachen, zurück der Preis ein bisschen höher sei. Aber es soll dann kontrolliert sein und nachvollziehbar. Mhm. Und ja.
Ja, ich sehe das einmal so, dass wir eigentlich jetzt, wir sind 2020 und da sollte man eigentlich schon selber entscheiden können, woher das Lebensmittel kommt, wo sie ist. Und das möchte ich eigentlich selber entscheiden können im Gasthaus, weil ich kann ja auch mich für Niederösterreich entscheiden, das ist ja gar kein Thema, das ist völlig legitim, aber ich soll mich entscheiden können. Ich soll mich einfach für gewisse Standards, für gewisse Produktionen entscheiden können. Wenn ich das nicht kann, dann übergebe ich das natürlich einem Wirten meines Vertrauens. Und ja, das kann gut sein. Also es gibt voll gute Betriebe, die was auch wirklich durchgängig super Qualität und österreichische Rohstoffe verwenden. Die sucht man sich dann eh aus. Aber es war eigentlich auch klasse, wo man vielleicht ein, zwei Gerichte in einem anderen Gasthaus hat, wo vielleicht nicht alles Österreich ist, dass ich trotzdem nachher weiß, woher es kommt und dann kann ich mir trotzdem für irgendwas entscheiden. Ja. Und ich glaube, diese Entscheidungsfreiheit, die war ganz, ganz wichtig für uns alle, auch als Messlatte für die Gastronomen selber. Ich mein, sind jetzt natürlich in einem Bereich, wo es gerade andere Sorgen, glaube ich, ein bisschen haben im Augenblick. Ja, aber das ist das sicher, ich glaube, das war
nicht
was.
Die Herzigen, aber,
genau, aber das war so wie Phönix aus der Asche, kann man ja da außertreten. Vielleicht ist das sogar ein Mehrwert, der sich da voll schön durchsetzen
kann. Das ist natürlich ein Klischee, dieses aus der Krise, die Chance in der Krise und so weiter. Aber ein paar Sachen kann man schon mitnehmen, wenn man nicht ganz dumm sind. Was in der Krise auch witzig ist, viele Leute kochen wieder selber. Und das, wenn ich selber koche, und zwar mit wirklichen Produkten und nicht mit den Schnellgerichten und so weiter, da sehe ich ja die Qualität, weil wenn ich Fleisch rein tue in meine Pfanne und das Fleisch ist dann nur mehr halb so groß, dann macht das was mit mir. Und wenn ich anders Fleisch eine tue und das hält fast sein Volumen und schmeckt auch dann ganz anders. Dann, also selber kochen und halt wirklich mit Lust und Freude kochen, glaube ich, das ist war der Ursprung dafür, dass die Leute wieder mehr auf die Qualität von Lebensmitteln schauen. Mhm.
Ja, das haben wir jetzt bei der Esskultur. Wir haben eigentlich heute auch schon ein bisschen über die verschiedenen Kulturen bei den Kartoffeln geredet. Und wir als Landschaft Leben sind sowieso irgendwie auch immer mit der Kulturlandschaft und so weiter beschäftigt. Und du bist auch Kultur oder bewegst dich voll.
Die einen sagen so, die anderen so.
Was verstehst du unter Kultur, beziehungsweise wie geht es euch jetzt in der ganzen Situation? Das darf mich noch voll interessieren.
Ja, Kultur ist natürlich also eine Definitionssache für einen Begriff. Die weiteste Definition für mich ist, Kultur ist alles, was der Mensch verfeinert. Wo der Mensch einfach durch sein Wissen, durch seine Fähigkeiten aus irgendwas oder auch aus nichts irgendwas macht, was einen Inhalt, einen Sinn und vielleicht auch einen Zweck hat. Der Zweck ist aber nicht wichtig. Also das ist für mich die weiteste Form von Kultur. Und da gehört der Bauer genauso dazu, dass seine Produkte veredelt, da gehört der Koch dazu, alle gehören da dazu. Also das ist nicht, Kultur ist nicht nur, dass einer auf der Bühne steht und Geige spielt oder singt oder dass einer einen Roman schreibt. Und ja, und sonst ist für mich Kultur, Kunst, also einfach Sachen, die das Leben spiegeln. In alle Facetten, die das Leben hergibt. Mhm. Und auch mit allen möglichen Mitteln, ob das jetzt Malerei oder Texte oder Musik oder alles miteinander ist. Und, ja.
Ein ganz wesentlicher Bereich eigentlich, weil das Leben ja verfeinert, wie du jetzt auch gesagt hast, oder beziehungsweise daraus was macht.
Deshalb sage ich, Kultur ist systemrelevant. Mhm. Weil ohne Kultur sind wir halt wirklich nur noch die Affen. Und mit Kultur sind wir Menschen.
Wow. Das war jetzt fast ein schönes Schlusswort.
Ich wollte jetzt noch nicht
zum Reden aufhören mit dir. Aber das ist voll schön. Das ist eigentlich, also das würde ich jetzt auch gern einfach so stehen lassen. Ich glaube, da braucht man gar nichts mehr dazu fügen. Voll schön. Freut mich voll, dass du mit mir heute da eingetaucht bist in die Erchtling-Welt auch ein bisschen und in deine Welt. Wir haben jetzt noch vorbereitet einen Song, mit dem wir heute das Outro machen quasi zu unserem Podcast. Die geile Knollen heißt es. Ja. Kannst du mal zu deinem Song da noch ein bisschen was sagen oder zu euch von den Querschläger?
Ja, wir haben für ACD, soweit so gut heißt die, Eichling-Trilogie geschrieben, also oder ich habe die geschrieben. Und das ist der letzte Teil davon. Und der beschreibt einfach den Weg, den die Eichling genommen haben, von Peru über Jahrtausende bis in Lungau gelandet sind. Weil es ist eine ganz alte Frucht, die von den Inkas schon vor Tausenden von Jahren angebaut worden ist. Es gibt total viel. Ja, also bei den Inkas haben sie eigentlich noch Papa geheißen. Das waren die, unsere Eichtlinge, und die Süßkartoffeln waren die Patata. Mhm. Und das ist jetzt ein Sammelbegriff geworden, und Potato ist jetzt für alles praktisch. Aber über die Bezeichnung haben wir jetzt erst schon geredet. Aber ja, im 16. Jahrhundert, die Eroberer haben natürlich da auch geschaut, was haben die für ihre Früchte, was bauen die an. Die haben ja nicht nur das Gold weggenommen, sondern auch geschaut, was könnte man sonst noch brauchen. Und der Erste, der nachweislich, glaube ich, damit zu tun gehabt hat, war der Pizarro. Da ist aber nicht klar, ob der die mitgenommen hat. Aber irgendwann dann so im 16. Jahrhundert, so Mitte 16. Jahrhundert, sind die zuerst einmal über die Kanarischen Inseln, und dann sind sie nach Spanien gekommen. Und Irland ist auch ein Platz, wo ganz früher Eichtlinge, also Kartoffeln, angebaut worden sind. Anscheinend ist da eine spanische Galeere, die bei der Armada dabei war, gestrandet, und die Eichtlinge sind nach Irland geschwemmt worden.
Ab und zu hat man Glück.
Und von da sind sie dann nach Zentraleuropa gekommen, und das war am Anfang gar nicht so einfach. Mhm. Die Leute wollten das nicht haben. Es war teilweise die Kirche oder Strömungen in der Kirche, die haben gesagt, Nachtschatten, der wächst alles unter der Erde und so weiter, Nachtschattengewächs, Teufel, und so weiter, und wirklich sich viel nicht anbauen traut. Andererseits war damals auch die Bohne war einfach das Hauptsättigungsmittel, und die Eichtlinge haben schwer gehabt, auch im Lungau. Die Bauern wollten das Klumpert zuerst überhaupt nicht anbauen. Und dann hat es einen Pfarrer gegeben, das war aber schon im 18. Jahrhundert, Mitte 18. Jahrhundert, der hat, Peter Kröll hat der geheißen, der war Pfarrer für Marienpfarr. Und Pfarrer haben ja damals immer einen großen landwirtschaftlichen Betrieb dabei gehabt, und dem sein Oberbetriebsleiter und er miteinander haben Eichtling angebaut und haben die dann an die Armen verteilt im Lungau. Und haben die dann als Erste dazu gebracht, dass die sich die selber ansahen. Und dann so haben sie die Eichtlinge im Lungau verbreitet. Die geilen Knollen.
Die geilen Knollen. Die hören wir jetzt. Vielen Dank, ja. Fritz, dass du da warst bei uns in Schladming. Und ja, herzlichen Dank und bis bald.
Danke für die Einladung. Freut mich.
Pfiat euch.
Pfiat euch.
Vor 15.000 Jahren irgend Berg und Stier und Stadt ist erst die Mäue Nächtling gesagt. Ein spanischer Conquistador, der hat das Zufall, weil er war eigentlich nur scharf aufs Gold, die Eichtling nach Europa geholt. Eichtling sind so geile Knollen, du wärst da so bei wieder wohl. Eichtling machen stark und scheit.